Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Wenn wir über das Thema Frauen und Führung sprechen oder ganz allgemein über Gender und Führung, haben wir ja oft unsere ganz eigenen Erfahrungen gemacht und sind dann auch sehr, sehr schnell dabei, Dinge zu verallgemeinern und unsere Stereotype zu bilden. Männer führen immer so und für Frauen ist es ganz typisch, dass sie XY machen. Und hier sind wir einfach sehr schnell biased, wie wir das in der Psychologie nennen. Also wir haben unsere Wahrnehmungsverzerrungen, die nicht immer unbedingt der Realität entsprechen. Und das macht ja dann auch häufig Diskussionen, manchmal etwas emotional und vielleicht auch hitzig. Damit wir aber wirklich Maßnahmen entwickeln können, die tatsächlich auf dem basieren, was an Verhalten gemessen werden kann, wozu die Psychologie ja dient, finde ich es immer total wichtig, dass wir hier auf wissenschaftliche Erkenntnisse bauen. Und zudem haben die blanken Zahlen, Daten und Fakten auch den wirklich sehr relevanten Nebeneffekt, dass sie Kritikern dieses Thema gut aufzeigen, warum und an welchen Stellen tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Und von daher freue ich mich riesig über meinen heutigen Podcast-Gast. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der Universität Mannheim und daneben auch freiberuflich als HR-Consultant für Diversity und Leadership tätig, also diese ganz wichtigen Themen. Sowohl in ihrer Forschung als auch ihrer Beratungstätigkeit beschäftigt sie sich mit den Themen rund um Gender und Diversity. Zurzeit, und darüber werden wir auch im Laufe des Podcasts sprechen, untersucht sie zum Beispiel, wie Organisationskulturen gestaltet sein müssen, um eine Führungslaufbahn vor allem für Frauen attraktiv zu machen. Herzlich willkommen, Mona.
Vielen Dank, Nora, für die Einladung. Ich freue mich.
Und ich muss ja sagen, ich bin so richtig neidisch, dass du dich in deiner täglichen Arbeit mit diesem hochspannenden Thema so in der Tiefe auseinandersetzen darfst. Das klingt, ich weiß, so die Publikationen und so, das ist auch wirklich harte Arbeit und die Lehre nebenher, aber trotzdem, ganz toll. Und vielleicht kannst du dann einfach nochmal kurz, ich habe ja schon mal gesagt, so wo man dich findet, aber was machst du in deiner Arbeit, womit beschäftigst du dich?
Ich bin, wie du schon richtig recherchiert hast, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Mannheim am Lehrstuhl für Sozialpsychologie, habe davor auch Psychologie studiert, Bachelor und Master in Mannheim. Und weil es eben das spannende Forschungsprojekt und das Angebot gab, da weiterzumachen, weiter zu forschen, bin ich letztendlich geblieben. Und an unserem Forschungsbereich beschäftigen wir uns mit sehr vielen verschiedenen Themen aus der Sozialpsychologie. Also das ist ein ganz diverser Studiengang und Forschungsbereich, was es auch so spannend macht. Und ich habe mich eben sehr schnell auf das Diversity-Thema fokussiert, weil ich finde es so relevant und spannend in allen Lebensbereichen und natürlich vor allem auch im Arbeitskontext. Da gibt es einfach noch so viel zu tun, so viel zu lernen und zu verstehen. Und da habe ich dann gedacht, gut, da bleibe ich dabei und schaue mir das mal näher an. Und daraus sind spannende Forschungsprojekte entstanden.
Und das machst du ja schon eine ganze Weile. Wie lange bist du jetzt an dem Lehrstuhl?
Ja, sind jetzt ein bisschen über 3 Jahre, was für eine Promotion so der normale durchschnittliche Lauf ist. Ich bin jetzt tatsächlich auf den letzten Metern, also in den nächsten Wochen.
Durchhalten.
Werde ich dann auch mal fertig werden.
Genau, ja, cool. Also spannend. Ich drücke die Daumen. Ja. Und wirst du auch manchmal gefragt, also mir begegnet das manchmal, dass die Leute dann sagen, ja, aber Gender Diversity, also Diversity ist ja so breit und so wichtig in dieser Breite, man müsste sich mit dem Thema ganzheitlich beschäftigen und warum machst du nur Gender Diversity und ich sehe vielmehr das Thema, muss man ganzheitlich angehen.
Mhm. Ja.
Hast du das auch manchmal?
Ja, und ist auch in dem Sinne ein berechtigter Einwand, weil natürlich Diversity als Ganzes sehr wichtig ist und Gender nur in Anführungszeichen ein Teil davon ist. Da sieht man auch in der Forschung, dass generell der Trend dazu geht, zum Beispiel Intersektionalität anzuschauen und eben die Vermischung von verschiedenen Diversity-Dimensionen. Was bedeutet es beispielsweise, eine Frau mit oder ohne Migrationshintergrund zu sein oder eine ältere oder jüngere Person gleichzeitig auch von niedrigerer oder höherer sozialer Klasse. Also da sieht man, dass in der Forschung das durchaus jetzt auch immer mehr mit in Betracht genommen wird. Und was ich häufig sage, ist, Gender ist eben ein Beispiel dafür und meistens kann man es ersetzen, weil das, was wir in der Forschung rausfinden, lässt sich dann als allgemeingültiges Prinzip wiederum ableiten. Also wenn wir zum Beispiel wissen, es gibt Stereotype in dem Bereich, die sehen inhaltlich so und so aus, dann zeigen sich die Effekte, die und die Maßnahmen sind wirksam, dann lässt sich das eben auch übertragen auf die anderen Diversity-Dimensionen. Und Gender ist in dem Sinne ein spannendes Forschungsfeld, weil in fast jedem Fragebogen einfach Geschlecht in den demografischen Variablen mit abgefragt wird. Das heißt, da ist eine riesige Datengrundlage da, die man damit nutzen kann, um sich dann diese Fragestellungen eben anzuschauen, während andere Diversity-Dimensionen manchmal aus Datenschutzgründen nicht abgefragt werden oder weil es eben gar nicht so verbreitet ist, das als Teil der demografischen Variablen anzusehen.
Und ich finde, also wenn mir diese Frage gestellt wird, dann sage ich auch oft, einmal müssen wir mal irgendwo anfangen. und wenn wir halt einfach mal drauf gucken, Frauen und Männer, wir bilden halt einfach in der Anzahl einfach so einen großen Anteil an der Gesellschaft. Also dass das einfach, ja, so ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir auch starten müssen. Neben diesen anderen Faktoren, die natürlich auch total, total wichtig sind. Und dann kommt schon auch manchmal oft so dieses, jetzt gucken wir zu sehr auf Geschlecht einfach nur binär, ne? Also nur auf Mann, Frau. Und da hast du schon gerade gesagt, die Forschung geht aber auch dahin, immer mehr einzubeziehen, nicht nur das binäre Geschlecht, sondern auch Intersektionalität und so weiter.
Genau, und eben auch Geschlecht, nicht nur die Kategorien Frau und Mann, sondern eben auch alles dazwischen darüber hinaus, also divers die Geschlechteridentitäten sich anzuschauen, sexuelle Orientierung gibt's auch nochmal einen ganz großen Forschungsbereich in die Richtung. Und da ist unglaublich viel passiert über die letzten Jahre. Also wenn man sich auch einfach die Entwicklung der Forschung anschaut, wo die mal gestartet ist und was heute passiert, sieht man ja auch praktisch den Spiegel der Gesellschaft, aber auch, dass die Forschung beeinflusst natürlich wieder die Gesellschaft und trägt da das Wissen hinaus und dadurch verändert sich auch wiederum was.
Ja, das war auch so eine Frage, die ich dir auch stellen wollte. Was sieht man denn in der Forschung? Also was waren so lange Zeit so Forschungsthemen, die gerade in dem Thema, wenn wir jetzt mal bei Gender Diversity bleiben, also Frauen und Männer in Führung, die lange so ein Thema waren? Und wo sind so neuere Forschungsthemen, die aufkommen? Kann man das sagen?
Ja, also wenn ich jetzt vor allem auf Gender und Leadership schaue, dann hat es historisch mit der Frage gestartet, warum sind Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert? Und da hört man schon, also es ging vor allem um Frauen und es ging um die Frage, warum sind sie unterrepräsentiert? Und da hat sich dann die Forschung klassischerweise, auch heute noch, aber eben zu einem kleineren Teil, weil sich das Forschungsfeld gewandelt hat, mit beschäftigt, wollen Frauen nicht führen, können sie nicht führen, werden sie von Faktoren davon abgehalten zu führen. Und was ich sehe, ist, dass heutzutage oder in den letzten Jahren sich jetzt neue Forschungsthemen entwickelt haben, die jetzt zum Beispiel schauen, die andere Seite der Münze, warum gehen Väter nicht in Elternzeit und übernehmen nicht mehr Care-Aufgaben? Warum ist es für Männer vielleicht manchmal schwieriger, in statusniedrige Positionen zu gehen, in Positionen in, ich sag mal, weiblich stereotypisierten Bereichen? Warum sind Organisationskulturen so gestaltet, dass es diese Geschlechterunterschiede gibt? Und da ist eine große neue Perspektive, die sich eröffnet hat, wegzugehen von diesem auch Narrativ, ne, Frauen, was war da das Problem in dem Sinne, zu, okay, was sind denn die Rahmenbedingungen, die das Ganze so haben aussehen lassen und wie müssen die geändert werden? Also da passiert unglaublich viel in der Forschung.
Oh Gott sei Dank.
Ja.
Gott sei Dank. Das erleben wir ja auch in der Praxis und du bist ja auch freiberuflich als Beraterin unterwegs.
Ja, genau. Also es gibt mittlerweile ganz viele Untersuchungen, die einfach schon zeigen, also Meta-Analysen, das ist auch jetzt vielleicht mein Rat an eine, sozusagen, okay, wenn sich jemand jetzt mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, wie kriege ich denn solche Infos? Also wie kriege ich das dann raus? Google Scholar öffnen, Meta-Analyse und auf Englisch die Schlagwörter eingeben, nach denen man sucht, zum Beispiel Woman Leadership. Und Meta-Analysen sind eine große Zusammenfassung der Datenlage. Was gibt es denn schon alles zu dem Thema? Und da erfährt man sozusagen auf einen Blick eine Zusammenfassung von 60, 70 Forschungsuntersuchungen, die zu dem Thema gemacht wurden und kriegt einen guten Überblick über dieses Feld. Und zum Beispiel zum Thema Führungseffektivität von Frauen und Männern zeigt sich einfach, da gibt es keinen Unterschied. Also, okay. Genau, also es gibt einfach keinen Unterschied. Frauen und Männer führen gleich effektiv. Und da sieht man dann, okay, das ist gar kein Thema, über das müssen wir für die Praxis kein Geld ausgeben und vielleicht auch in der Forschung lohnt sich's in ein paar Jahren mal wieder drauf zu schauen, ob sich da was verändert. Aber sozusagen, da liegt jetzt kein Punkt, an dem es gibt keinen Nachholbedarf, ne, da gibt's nichts.
Für die einen oder anderen. Es braucht kein Coaching für die Frauen, nein, damit sie besser führen. Genau. Und ich wollte noch mal ganz kurz, deswegen habe ich eben Gott sei Dank gesagt, dass man, und es gibt heute auch noch, und das habe ich, glaube ich, auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ja auch immer noch, dass man das findet, Trainings, Frauen souveräner auftreten, Frauen mehr in Führung bringen, diesen sehr personenzentrierten Ansatz, den du ja auch eben beschrieben hast, womit so die Forschung sich zu Beginn sehr viel beschäftigt hat. Und Gott sei Dank erkennen ja auch so HR-Organisationen in den Unternehmen immer mehr. Es gibt einfach eben auch strukturelle Aspekte, die, wenn wir mal gucken auf Präferenzen, wie Gender sich auch in Präferenzen unterscheidet, oder eben noch die viele Care-Arbeit, die Frauen ja doch einen Großteil noch mittragen, dass die Rahmenbedingungen oft nicht so sind, dass Frauen sich Führung vorstellen können. Also mehr zu so einem systemischen Blick auch übergeht und das nicht an dem Willen und der Motivation der Frauen festmacht. Und deswegen meinte ich gerade so,
genau.
Gott sei Dank.
Also das ist auch eben was wir uns in einem Forschungsprojekt gezielt angeschaut haben. Zum Beispiel, welche Rolle spielen denn Organisationskulturen in der Frage, was motiviert Frauen und Männer in Führung zu gehen und was hält sie vielleicht eben auch davon ab? Also wie müssen solche Organisationskulturen gestaltet sein, dass Führung attraktiv ist? So kann man das, glaube ich, gut übersetzen.
Und?
Ja, also wir haben uns zwei sehr spezielle rausgepickt und natürlich, um es in der Forschung gut untersuchen zu können, so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Ich würde tippen, in der Realität hat jede Organisationskultur Abstufungen, Varianten, Kombinationen. Was wir uns eben angeschaut haben, war eine Organisationskultur, die sehr dadurch geprägt ist, dass politisches Verhalten am am Arbeitsplatz benötigt oder gebraucht wird. Ja, also der Weg, um in Führung zu kommen, ist sehr das, was man so Playing Politics, würde man auf Englisch sagen. Also ich muss mich strategisch verhalten, ich muss andere Personen, mein Netzwerk gezielt danach aufbauen, wen brauche ich, um dahin zu kommen. Ich muss Entscheidungen eben immer strategisch treffen, sowas wie Allianzen bilden und auch vielleicht mal ein bisschen in dieses, ja, mich bei jemandem einschleimen, gut stellen, also so in dieses Fahrwasser.
Selbstmarketing.
Selbstmarketing, genau. Also man kann das, glaube ich, positiv und negativ formulieren, aber es hat, bei vielen hat es so ein Geschmäckle, auch dieser Weg.
Kann man sagen, bei Playing Politics, weil ich habe viele Freunde jetzt mal so auf die Praxis bezogen und es ist ja manchmal schwer, das jetzt so direkt übereinander zu legen, weil es viele Frauen mir sagen, so, ich habe das Gefühl, ich als Frau, mir geht es irgendwie immer sehr stark um die Sache, also was ist das Beste, wirklich jetzt so kompetenzbezogen für das Thema. Und nicht so sehr dieses so, wovon habe ich jetzt am meisten, um meine Machtposition auszubauen. Wäre das so eine praktikable Beschreibung? Ich weiß, ihr messt das nochmal immer sehr dezidiert und das ist manchmal schwer, das so. Aber wenn man es jetzt mal so in der Praxis ein bisschen plakativ sagen würde, wäre das so?
Dann würde ich sagen, genau. Und du hast gerade schon diesen Gegenpart beschrieben. Also das, mit was haben wir das verglichen? Also einmal diese Playing Politics Kultur mit einer, in der es eher darum geht, die Kompetenzen zu zeigen. Also sowas wie, dass ich Expertise in dem Bereich habe, einen sehr guten Job mache, auch Kommunikation und Teamplayer, also eher diese Geschichten. Und ja, plakativ könnte man es, denke ich, so gut beschreiben. Und was wir eben gefunden haben, ist, dass Frauen wie Männer lieber Führung anstreben möchten in einem Unternehmen, da wo es um dieses Competencies geht und weniger in einem Unternehmen, in dem dieses Politics. Und das war eben, dieser Unterschied war nochmal ein bisschen größer bei Frauen. Also dieses Playing Politics ist für Männer auch nicht positiv, aber noch weniger für Frauen sozusagen. Und da haben wir eben nochmal einen Unterschied gefunden.
Ja, interessant. Und jetzt komme ich wieder mit der Praxis und natürlich etwas nicht evidenzbasierten. Aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass wenn ich mit Frauen zu tun habe, die aus Beratungen kommen, also Unternehmensberatung, Strategieberatung, und die sind in Runden mit Frauen, die so aus sehr industriegetriebenen Unternehmen kommen, ist es häufig so, dass die Frauen aus den Beratungen, also wo es sehr kompetenzbasiert ist, so Diskriminierung oder politische Machtspiele noch gar nicht so häufig erlebt haben und manchmal gar nicht wissen, wovon die anderen Frauen aus den anderen Unternehmen, die eher so die klassischen Unternehmen sind, wovon die sprechen. Und ich habe diesen, das ist jetzt natürlich auch keine nichts, was irgendwie erforscht ist oder so, aber ich habe diesen Artikel gelesen, den ihr da, also den ihr über diese Studie veröffentlicht habt. Und dann habe ich gedacht so, oh ja, das ist irgendwie, das ist interessant, weil mir das in der Praxis immer wieder begegnet, dass Frauen aus Beratungen, wenn man die in so Female Leadership Circles hat, gar nicht wissen, wovon die anderen sprechen. Weil sie sagen so, nee, bei uns kommt es auf Kompetenz an. Das ist
interessant. Das ist doch
ganz selbstverständlich.
Also ich glaube, kenne ich jetzt, sage ich mal, aus der Forschungsseite. Es gibt einen Artikel, ich glaube, der heißt Meritocracy is a Myth. Also es ist ein Mythos, dass es eine meritokratische Unternehmenskultur, an der es wirklich nur um, ne, die beste Leistung wird auch zum besten Ergebnis kommen. Ich glaube, das ist ein Teil, den die Forschung dazu beitragen kann. Also auch, ich würde jetzt mal tippen, in Unternehmensberatungen gibt es dieses Playing Politics. Vielleicht sieht es dann ein bisschen anders aus und man muss genau hinschauen. Aber so eine reine Unternehmenskultur mit diesem kompetenzbasierten, weiß ich nicht. Also das kann ein Ziel sein und ich glaube, man kann auch das Playing Politics mit Spielregeln so fest sehen, dass es eben zu weniger Biases und zu weniger Ungleichheit führt. Und ich glaube, das Zweite, wo du so ein bisschen auch reingegangen bist, Nora, gerade ist dieses, ich glaube, wurde es Aschenputtel oder Dornröschen-Syndrom? Es gab irgend so eine Märchenfigur. Also auf jeden Fall, dass es auch bei Frauen diesen Glauben gibt, wenn ich nur gut genug bin und meine Leistung zeige, und dann wird es schon funktionieren. Und da gibt es mittlerweile auch sehr viel Forschung, die eben zeigt, so ist es nicht. Man muss aktiv ansprechen, was will ich, was brauche ich, wo möchte ich hin. Und sozusagen von alleine nur die Leistung zu zeigen, wird meistens nicht funktionieren.
Ja, und das ist ja auch, aber wenn man aus der Schule kommt, da war das ja so.
Ja.
Klar, da war Selbstmarketing, hat man damit betrieben, dass man schöne Mappen hat, dass man sich anständig beteiligt hat, dass man nicht so viel Unfug gebaut hat. Und damit war das ja eigentlich so der Sollzustand getan. Und dann hat man es eben über Leistung erreichen können. Ne? Und dann kommt man halt irgendwann in diese Jobwelt und da gelten dann halt total andere Regeln. Und das ist ja, finde ich, auch immer wieder spannend, dass Frauen ja oft im schulischen, universitären Bereich so erfolgreich sind. Dann da irgendwie der Bruch kommt. Also das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Forschungsthema, aber auch einfach so eine Beobachtung. Ja, schön, spannendes Thema. Und diese kompetenzorientierte Kultur, also hattet ihr ein Unternehmen, das ihr da untersuchen konntet, was so sehr stark auf Kompetenz gesetzt hat? Oder war das eher über einen Fragebogen, dass ihr gefragt habt, welche Präferenzen haben die Leute?
Tatsächlich haben wir es ein klassisches sozialpsychologisches Experiment gemacht. Also wir haben unseren Versuchspersonen, das waren Studierende am Ende ihres Studiums, und wir haben denen ein Unternehmen beschrieben, und sie sollten sich vorstellen, dass das jetzt ihr erstes Unternehmen, bei dem sie einsteigen wäre. Und haben das eine Unternehmen eben für die eine Hälfte der Versuchspersonen so beschrieben, dass es da sehr auf diese Kompetenzsache ankommt, um in Führung zu kommen, und das andere Unternehmen haben wir so beschrieben, dass es sehr auf dieses politische Verhalten am Arbeitsplatz drauf ankommt, und haben dann verschiedene Fragen dazu gestellt. Also wie gerne würden Sie in so einem Unternehmen eine Führungslaufbahn starten, und auch wie würden Sie sich da fühlen? Glauben Sie, das passt zu Ihnen und zu Ihren Werten? Hätten Sie da Angst davor, dass, wenn Sie dieses Verhalten zeigen, das da gefordert wird, dass Sie da auch vielleicht negative Reaktionen dafür erfahren würden, und haben darüber versucht, das eben abzubilden. Natürlich wäre es super spannend, das jetzt auch nochmal in einem Unternehmen zu untersuchen, vielleicht zu schauen, welche Organisationskulturen gibt es denn in den Unternehmen, und in Abhängigkeit davon, wie viele Frauen, wie viele Männer gibt es in Führungspositionen, oder eben die Personen im Unternehmen, die gerade auf dem Sprung sind, nächsten Karriere Level, wie ausgeprägt ist denn da die Motivation? Warum haben wir das nicht gemacht? Es ist gar nicht so einfach. Erstens, Unternehmen zu finden, die sagen, ja, wir stellen dafür die Ressourcen bereit, wir gehen mit einem Forschungsteam die ganzen Hürden, die es eben im Unternehmen gibt, um so eine Forschung zu machen, angefangen von Datenschutz. Wir brauchen unglaublich viel Commitment für sowas, weil es kostet viel Zeit und Ressourcen, die natürlich jetzt erstmal nichts mit dem direkten Unternehmensziel und den dem Business zu tun haben. Dann will ja auch ein Betriebsrat in der Regel so einen Fragebogen vorhersehen und genehmigen. Und also das ist immer ein sehr langer Weg, der jetzt dem gegenübersteht, ich habe 3 Jahre Zeit für ein Promotionsprojekt. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Das sind dann eben Entscheidungen, die getroffen werden müssen, manchmal auch Kompromisse, die gemacht werden müssen. Und in der Regel ist es so, dass die Forschung eben davon lebt, dass es beide Seiten gibt. Ja. Ja, also auf der einen Seite Experimente, die den großen Vorteil haben, wenn man sowas im Labor macht, dass man eben Störfaktoren gut ausschließen kann und sich auf eine Sache konzentrieren kann. Wir haben jetzt eben die Beschreibung von dem Unternehmen war immer gleich, und es hat sich nur in dieser einen Sache unterschieden, die wir untersuchen wollten. Ja, das ist was man natürlich jetzt, wenn man in ein Unternehmen reingeht, dann hat man ja noch ganz viele Kontextfaktoren, die man noch irgendwie mit einbeziehen muss, weil natürlich, wenn es in dem Unternehmen zum Beispiel ein Führungsprogramm gibt, dann sind vielleicht Leute anders motiviert, in Führung zu gehen. Da gibt es dann noch viele Sachen, die man eben mit einbeziehen muss.
Und habt ihr auch schon geguckt, habt ihr das Persönlichkeitseigenschaften hattet ihr da wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mit drin, oder? Also welche Persönlichkeitseigenschaften dann dafür sorgen, dass diese unterschiedlichen Präferenzen da sind? Das wäre wahrscheinlich dann eher so eine Folgeuntersuchung, die man anschließen könnte.
Sowas hatten wir noch nicht mit drin, genau tatsächlich, weil wir uns jetzt erstmal drauf konzentriert haben, gibt es überhaupt hier einen Unterschied? Ist das was, wo es dann auch sich, sage ich mal, lohnt, weiterzuschauen, ja.
Und was bedeutet das denn jetzt, würdest du sagen, für die Praxis? Also wenn ich jetzt als Unternehmen diese Erkenntnisse annehme, worauf, oder als Führungskraft auch, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie weibliche Führungskräfte mehr befördern möchte, um da eine Balance herzustellen, worauf sollte ich achten? Was sind so die Implikationen für die Praxis?
Nicht nur für weibliche, sondern ja auch für männliche Führungskräfte. Das gab es ja schon auch bei denen einen großen Unterschied, eben noch größer bei den Frauen. Also ich glaube, der erste Punkt ist, was man daraus mitnehmen kann, Unternehmenskultur spielt eine Rolle. Ich habe von einigen Unternehmen gehört, dass sie durchaus immer wieder Probleme haben, Vakanzen im Führungsbereich zu besetzen, dass händeringend Führungspositionen eben da eine gute Besetzung gesucht wird. Und eine Stellschraube scheint eben Unternehmenskultur zu sein, um zu motivieren, in Führung gehen zu wollen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, okay, wie schafft man das jetzt, so eine Unternehmenskultur zu gestalten? Ich glaube, das ist sehr individuell von Unternehmen zu Unternehmen. Wie sieht die Führungskultur aus und über welche Wege gestalten wir Führungskultur oder Unternehmenskultur? Was die Forschung zeigt, ist, dass es bei so etwas wichtig ist, dass Commitment vom Top-Management mit dabei ist. Also wenn die Unternehmensleitung nicht mit an Bord ist, dann kann von unten meistens passieren, was auch will. Es muss das Commitment und das Vorleben und eben auch, dass das ein strategisches Ziel ist, was mit den Unternehmen, mit anderen Unternehmenszielen verknüpft ist. Also wenn das gegeben ist, dann sind die Chancen sehr gut, dass dann auch was bewirkt werden kann.
Und das ist ja auch wieder wie mit allen Kulturthemen, ne?
Das
bringt an der Kultur zu.
Ja. Genau, ganz generell für alle Kulturthemen, dann ist natürlich, fangen viele an, ihre Werte zu definieren. Genauso wie, was ich mit Anführungszeichen immer Spielregeln nenne. Also viele haben ja einen Verhaltenskodex, zum Beispiel im Unternehmen. Das ist eine wichtige Basis. Dann ist es häufig wichtig, auch Reflexionsräume zu schaffen, sei es in Leadership-Runden, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie leben wir gerade Führung? Was ist denn unser Führungsbild? Was muss sich vielleicht auch verändern? Wo müssen wir was über die Zeit hinweg anpassen? Es kann auch helfen, solche Audits einzuführen, um zu schauen, ist das denn divers und inklusiv, was wir hier auch an Führungsbild uns vorstellen?
Wie sieht so ein Audit aus? Gehen dann wirklich Menschen rum und fragen andere, wie sieht es aus?
Ja, also da gibt's auch verschiedene Möglichkeiten, sowas zu machen. Also man könnte natürlich sagen, wir holen uns extern, es gibt Beratungsunternehmen, die sowas anbieten. Man kann auch sagen, okay, wir gehen darüber den Weg, wir machen eine Befragung tatsächlich, also wir erheben Daten, sei es über qualitative Interviews, sei es über quantitative Fragebögen, die Führungskräfte ausfüllen. Man kann sich auch einen anderen Weg gehen und sich die Stellenausschreibungen für solche Führungspositionen anschauen und schauen, wie ist das denn formuliert in diesen Stellenausschreibungen, nach welcher Person wird da gesucht und passt es eigentlich zu dem Führungsbild, was wir im Kopf haben? Also manchmal liegt es an der Kommunikation, an der Wortwahl, die wenig inklusiv gestaltet ist, und im Kopf ist aber eigentlich das Bild, ne, ein anderes.
Ja, spannend. Und vorhin hast du gesagt, also lassen sich nicht feststellen zwischen dem Führungsstil von Männern und Frauen. Und was wir aber schlussendlich wissen, ist, dass eine höhere Diversität, auch wenn wir uns jetzt wirklich nur mal diese Gender-Variablen angucken, zu besseren Unternehmensergebnissen führen. Also da gibt's auch ganz einschlägige Zahlen dafür. Also deswegen kann man, glaube ich, sagen, so im 1:1 Vielleicht nicht unbedingt, aber so in Summe, wenn Entscheidungen getroffen werden, Risiken eingegangen werden und so weiter, führt Diversität schon zu auf jeden Fall einem Mehrwert. Und deswegen ist es ja neben der Frage der Gerechtigkeit auch einfach eine wirtschaftliche Frage, mehr Frauen oder mehr Balance zwischen Geschlechtern herzustellen in Führung.
Genau, das ist oft was Business Case auch von Diversity so getitelt wird und da gibt's overall viele Studien, die eben zeigen, je diverser zum Beispiel die Führungsebene, desto besser auch, also nicht Performance-Kriterien, aber auch tatsächlich auf Customer-Ebene, also schon auch mit Zahlen belegbar. Was da halt spannend ist, und das ist, Nora, du hast vorhin gefragt, wo geht's denn in der Forschung hin, was sind vielleicht auch neue Trends? Mittlerweile wird eben auch, weil es so viel Forschung gibt, kann man auch wieder von oben den Blick einnehmen und schauen, okay, wenn wir die Forschung zusammenfassen, was finden wir dann, wenn wir mehrere Studien zusammenfassen und gibt es vielleicht solche Moderationseffekte, würden wir jetzt sagen. Also wir schauen uns dann an, unter welchen Bedingungen finden wir den Effekt oder finden wir ihn nicht, dreht er sich vielleicht sogar manchmal rum. Also gibt es auch Bedingungen, unter denen Diversity eher zu negativen Effekten führt. Und wenn ja, warum ist das so? Wie kann man das sozusagen verhindern? Und ja, da zeigt sich, das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Also zum Beispiel für solche Diversity-Trainings, die ja auch viel eingesetzt werden in Unternehmen oder zeitweise war das ja ein richtiger Trend. Jedes Unternehmen hat Diversity-Trainings gemacht. Da gab es dann immer mehr Forschung dazu und da hat sich dann auch gezeigt, die sind gut gemeint, aber teilweise führen sie eben dazu, dass es mehr von den ganzen Stereotypen gibt, weil so auf das Thema hingewiesen wird, dass solche Stereotype dadurch auch aktiviert werden können. Ja. Und es gibt zum Beispiel einen Rebound-Effekt, heißt es, also das ist, wenn man versucht, an etwas nicht zu denken und dann denkt man besonders daran, weil sozusagen das funktioniert nicht, wenn ich das versuche, aktiv zu unterdrücken. Wenn ich dir jetzt sage, Nora, bitte denk nicht an einen weißen Bären und dann macht dein Gehirn was? Es denkt sofort an einen weißen Bären. Und so ist das eben auch, kann das mit solchen Diversity-Trainings passieren, wo wir wieder beim Thema sind, zum Beispiel Unternehmenskultur. Das ist etwas, das kann ich gestalten, das kann ich machen, ohne notwendigerweise auf diese Themen explizit hinweisen zu müssen. Mhm. Ja, das ist auch was, wo in der Forschung eben immer weiter weitere Erkenntnisse dann gezogen werden.
Und hast du so Lieblingserkenntnisse aus der Forschung zu Gender und Führung? Ich habe mal einen Vortrag über das Thema Netzwerken gehalten und habe mich da stark mit der Forschung beschäftigt und einfach, dass Frauen ganz anders netzwerken, also im Durchschnitt als männliche Kollegen und fand das total erhellend. Gibt es irgendwas, wo du sagst so, oh, ja, es gibt viele Dinge, da sind wir uns gar nicht so einig und es gibt ja auch viel, dass man sagt, innerhalb des Geschlechts unterscheiden wir uns viel mehr als zwischen den Geschlechtern. Aber manchmal gibt es ja schon so Erkenntnisse, wo man sagt so, oh wow, das finde ich schon interessant, erhellend.
Ja, also du hast schon vieles genannt und ich gehe jetzt mal ganz persönlich in dem, was ich in meiner Forschung gelernt habe. Und tatsächlich war es bei mir in zwei Projekten so, dass wir gesehen haben, Frauen und Männer unterscheiden sich in dem Ergebnis gar nicht so sehr, aber die psychologische Hürde, um dahin zu kommen, ist bei Frauen höher. Also das ist das, was wir in dem einen Projekt zum Beispiel bei Angst vor Backlash-Effekten gefunden haben. Also am Ende war der Unterschied vielleicht gar nicht so groß, ob Frauen und Männer jetzt Führung wollen oder nicht wollen, aber es scheint sich in unserer Forschung zu zeigen, dass diese Hürde, über die Frauen vielleicht auch innerlich mehr hüpfen müssen, die scheint größer zu sein. Und da spielen natürlich viele Effekte rein. Also einmal Sozialisierungseffekte. Und ich habe einige deiner Podcast-Folgen gehört, Nora. Ich habe auch gehört, dass ihr da schon über einiges gesprochen habt in dem Rahmen. Und aber auch, ne, wie sind die Strukturen geschaffen oder eben nicht geschaffen? Stichwort zum Beispiel Mental Load. Ich weiß nicht, ob ihr da schon, seid ihr wahrscheinlich, habt ihr noch nicht? Okay, dann sage ich vielleicht
kommt
kurz,
noch,
was
kommt
es
noch.
Ist. Kommt noch. Dann ja, teaser ich gerne. Nur kurz
sag,
an.
Ja, teaser's mal an, genau.
Also was ich jetzt, also wo ich mich auch aus Interesse dann schon viel reingelesen habe, ist das Thema Mental Load. Die Frage ist ja immer, wer denkt denn an die vielen To-Dos, die gemacht werden müssen und hat auf dem Schirm, was wann gemacht werden muss. Und das kann man sowohl in der Arbeit als auch im Privatleben. Und ich glaube, ganz viele Eltern würden jetzt sagen, ja, ich weiß genau, was hier gemeint ist. Also in der Arbeit ist es zum Beispiel so Sachen
yes.
wie... ne, also es müssen ja immer wieder Sachen organisiert werden und es muss immer eine Person geben, die daran denken muss, dass es überhaupt ein To-Do gibt und dann diese Aufgaben zum Beispiel verteilt. Und in der Familienarbeit ist es so Sachen wie, wann ist der nächste Zahnarzttermin der Kinder, wann müssen wieder Klamotten gekauft werden, in welcher Größe braucht es überhaupt die Klamotten und so weiter. Und es ist eine Sache, wenn man sich aufteilt, wer macht was und kümmert sich, das kann sehr fair geteilt sein und trotzdem ist es meistens so, dass dieser Hauptmental Load an alle Sachen zu denken, dieses Management, alles im Blick zu haben, leider eher bei den Frauen liegt. Und das ist halt was wir auch in der Forschung sehen. Es gibt eben ja diese Hürden, über die trotzdem noch gegangen werden muss, ja.
Ja, das ist spannend. Ich habe ein Podcast-Interview mit einer Headhunterin, das ist Folge 5 oder 6, auch sehr spannend, weil ich sie gefragt habe, wie unterscheiden sich denn Männer und Frauen, wenn man die anspricht, ob sie für einen Führungsjob, ob sie da Interesse haben. Und sie sagte, dass es bei den Frauen, sie häufig die erste Antwort ist, das muss ich erstmal mit meiner Familie klären. Währenddessen sie bei den männlichen Kollegen diese Antwort eher selten hört. Also gibt's ja auch immer mehr, ne? Muss man ja auch fairerweise sagen. Ja. Aber dennoch, das spricht dafür. Okay, also Hürden. das war meine Frage. So, was sind die Hürden? Das eine ist, oh Gott, dann habe ich noch viel mehr im Kopf, was ich irgendwie Mental Load-mäßig stemmen muss. Was sind noch Hürden, die so psychologisch da reinspielen?
Ja, also die eine Hürde, die wir zum Beispiel untersucht haben, ist Angst vor Backlash-Effekten, also Angst vor negativen Reaktionen, wenn ich jetzt so ein Verhalten zeige. Also zum Beispiel im Führungskontext und ich verhalte mich jetzt in einer gewissen Art und Weise, die zu einer Führungsperson passt, aber die vielleicht den Erwartungen widerspricht, wie was haben Personen an mich in der Rolle als Frau an Erwartungen. Da ist vielleicht eher als Frau wird erwartet, dass ich mich immer sehr, sehr nett und zuvorkommend verhalte und besorgt über das Befinden meines Gegenübers bin, während als Führungsperson muss ich manchmal Entscheidungen treffen, wissentlich, dass das meinem Personen gegenüber nicht gefallen wird und dass ja, ich da jetzt auch manchmal für die Sache entscheiden muss, auch wenn das gegen eine andere Person zum Beispiel dann an der Stelle geht. Und da haben wir häufig gefunden, dass Frauen mehr Ängste und Sorgen haben, so ein Verhalten dann zu zeigen, weil sie eben wissen, sie verletzen damit Erwartungen und es könnten dann negative Reaktionen entstehen. Sowas wie, was denken dann meine Kolleginnen und Kollegen über mich? Mögen die mich dann weniger, weil ich eben so ein Verhalten gezeigt habe? Während Männer diesen Spagat, diese Gratwanderung halt einfach sehr viel weniger haben, weil dieses Führungsverhalten häufig ja auch dem entspricht, was von Männern auch als Rolle, in der Rolle als Mann erwartet wird.
Okay, spannend. Also, erste Hürde, Mental Load. Zweite Hürde, Backlash. Gibt's noch Hürden, die ihr so identifiziert habt?
Ja, es gibt auch noch die Hürde, so diese, sag mal, Kompetenzgeschichten. Kann ich das überhaupt, ja? Also, kann ich mir das jetzt zutrauen, auch dieses ja, trauen mir das andere zu, also schon in diese Kompetenzrichtung. Und das kommt vielleicht auf der einen Seite daher, dass ja lange Zeit auch Vorbilder gefehlt haben. Da ist ein großer Wandel zu sehen. Und auch aber, dass es halt immer noch durchaus Unterschiede gibt. Zum Beispiel gibt es eine Untersuchung, die hat sich Leistungsfeedbacks angeschaut. Und da zeigt sich einfach, dass sich das Feedback zwischen Frauen und Männern unterscheidet. Und Männer kriegen ein Kompetenzfeedback, mit dem sie etwas, ja, ich sage jetzt mal auch, die kriegen mitgegeben, was kann man denn verändern und wie kommt man denn dahin? Und bei Frauen werden häufig dann eher Dinge angesprochen, die sich nicht verändern lassen, und dann kriegt man das so,
so eigenschaftsbezogen.
Eigenschaftsbezogen, ja, und so auf die Art, ja, passt halt nicht und man kann auch nichts machen.
Du bist zu lieb oder zu, also ja, so, nur dass man das versteht, ja, was ja ist der Unterschied zwischen einer Kompetenz ist. Ja. In dem Gespräch hättest du die Technik noch irgendwie des Feedbacks noch anders anwenden können. Und wenn du die Technik lernst, dann bist du gut so. Ja, das wäre so sehr
genau,
so sehr kompetenzbezogen, währenddessen ein Feedback zu einer Eigenschaft ja einfach ist, du bist so, also bist zu kooperativ oder irgendwie so. Und ja, eigentlich kann man damit jetzt konkret dann nichts anfangen, sondern es ist so ein Abstempeln.
Ja.
Okay. Ja. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass Frauen und Männer sich unterscheiden in ihrer Selbstsicherheit. Weißt du was darüber?
Das ist eine gute Frage. Habe ich aktuell nicht auf dem Schirm. Also müsste man dann wahrscheinlich meinen Trick oder meinen Tipp anwenden und in Google Scholar gehen und nach einer Meta-Analyse dazu schauen.
Ich recherchiere das nochmal. Ja, aber ich meine, das mal gelesen zu haben, dass das oft ein Grund dafür ist, also dass Frauen sich erstmal selber so sehr viel mehr in Frage stellen, kann ich das überhaupt? Und Männer eher sagen, nö, oh, klar, mach ich mal. Und das habe ich auch häufig, dass wenn ich Frauen in der Praxis irgendwie coach oder mit denen spreche, dann sage ich, ja, ich habe den Job angeboten gekriegt. Und meine erste Antwort wäre eigentlich gewesen, nee, da sehe ich mich nicht, das kann ich nicht. Und dann denke ich aber, ein Mann würde das nie antworten. Und deswegen antworte ich jetzt auch mal nicht so, sondern trau mir das jetzt einfach mal zu.
Ja, das ist für mich so die Frage, ne, woher kommt's oder was steckt genau dahinter? Du hast jetzt auch schon verschiedene Sachen mit reingebracht. Also die eine Frage wäre ja dann, fehlen die Vorbilder, weshalb man sich nicht sieht in dieser Rolle? Die andere Frage wäre, oder ist man dann als Frau vielleicht schon wieder am Überlegen, okay, wie kriege ich denn alles unter einem Hut mit den ganzen anderen Verantwortungen, Aufgaben, die ich als Person noch habe? Oder ist es tatsächlich ein in der Person, ich traue mir das nicht zu, ich habe nicht die Fähigkeiten, dass da eine Hürde besteht? Also wie gesagt,
mir fehlen noch Kompetenzen.
Genau.
Ja, das, was ich am häufigsten erlebe, ist nicht so, ich bin nicht gut, sondern da habe ich ja noch keine Kompetenz drin. Also irgendwie ein Drittel des Jobs habe ich keine Kompetenz zu und deswegen bin ich kein Match für den Job, weil ich das dann nicht kompetent ausfüllen kann. Das ist das, was ich, also klar, auch so selbst in Frage stellen. Imposter-Syndrom und so weiter. Klar, das erlebt man häufiger, aber wenn so in Richtung Führung dann gepusht wird, dann erlebe ich häufiger das andere. Und worüber ich noch mit dir sprechen wollte, ist der schöne Backlash-Effekt. Den hast du, ich würde es so titulieren, so, was geht Backlash-Effekt? Wir haben das eben schon mal so ein bisschen angesprochen, dass das ja auch eine Hürde ist, und du hast einen ganz wunderbaren Artikel dazu veröffentlicht, den ich auch in die Shownotes packe, und ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge mit Fabiola Gerpott besprochen, weil wir da über Biases gesprochen haben, auch sehr empfehlenswert. Aber ich würde da jetzt gerne so zum Abschluss, bevor ich dich hier gehen lasse, nochmal als Expertin für den Backlash-Effekt nochmal drauf gucken. Und du hast eben schon mal gesagt, es geht um eine Verletzung von Rollenerwartungen, aber vielleicht kannst du das einfach nochmal, jetzt wo ich dich hier habe, ein Stück weit ausführen. Und der besteht ja schon sehr lange, und deswegen frage ich mich so, ja, was geht Backlash-Effekt? Bist du immer noch so bedeutsam?
Ja, also was ist Backlash? Backlash sind negative Reaktionen, wenn Erwartungen verletzt wurden. Und das kann man jetzt erstmal ganz allgemein so stehen lassen und das kann man wiederum auf ganz viele Bereiche anwenden. Und im Bereich Geschlecht und Führung zeigt sich eben, dass vor allem Frauen eine Gratwanderung haben, wenn sie nämlich Bild, die Erwartungen einer Führungskraft erfüllen, dann widerspricht das häufig den Erwartungen an sie als Frau, weil als Führungskraft wird erwartet, dass ich mich zum Beispiel durchsetzungsstark verhalte, während als Frau erwartet wird, dass ich nett bin. Und das zeigt so eine Gratwanderung auf. Und gibt's aber auch umgekehrt bei Männern, wann verletzen Männer eine Erwartung? Zum Beispiel, wenn sie sagen, ich gehe jetzt für ein Jahr in Elternzeit oder ich gehe in einen Beruf, dem hauptsächlich Frauen arbeiten und zeigen dann vom Verhalten her ja sehr diese Caring-Seite, die widerspricht dem, was man eigentlich für Männer erwartet. Sprich, also Backlash-Effekte gibt's für Frauen wie auch für Männer, aber eben in unterschiedlichen Bereichen.
Also die typischen Rollenerwartungen, also Frau hat fürsorglich, harmonisch, kooperativ und so weiter zu sein, wird einfach leider durch dieses Bild, was wir eigentlich an Führung haben, was wir erwarten, dass da jemand durchsetzungsfähig ist, dass jemand dominant ist, das verletzt sich.
Genau.
Also dieses Bild.
Kann man jetzt sagen, okay, zum Glück, das Führungsbild verändert sich über die Zeit. Also das ist, glaube ich, der eine Punkt. Mittlerweile würden wahrscheinlich viele Unternehmen aufschreien, wenn wir diese Beispiele so geben, weil sie sagen, so ist es aber gar nicht bei uns und das hat sich gewandelt und das sehen wir zum Glück, das sehen wir auch in der Forschung. Weiß ich, habt ihr im Podcast auch schon drüber gesprochen, transformationale Führung zum Beispiel als Führungsstil, das ist zum Glück nicht mehr das, was wir jetzt da angesprochen haben, aber es gibt es halt leider doch immer noch. Und Nora, du hast gesagt, okay, wie, ne, ist das heute immer noch ein Thema? Das ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, ehrlicherweise, weil wir haben, soweit ich weiß, gibt es keine Untersuchungen, die das so gut über die Jahre abbilden. Ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, was auch teilweise die Schwierigkeit ist, sowas in Unternehmen live und in Farbe zu untersuchen, auch Forschungsprojekte, die Finanzierungen sind meistens nicht so, dass wir uns über viele Jahre sowas jetzt im Verlauf anschauen könnten. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass viel zu dem Backlash-Effekt an Forschung aus den USA kommt und wir den in Deutschland zum Beispiel noch gar nicht gefunden haben oder der eben sehr viel kleiner zu sein scheint.
Ah, spannend.
Könnte okay. man sagen, okay, ist es überhaupt so, also warum ist es vielleicht so, ne? Und spielt es dann überhaupt eine Rolle? An der Stelle ist meine persönliche Meinung, ja, es ist trotzdem relevant. Was wir nämlich in Deutschland viel gefunden haben, ist eben, dass Angst vor Backlash Frauen doch auch ein Stück weit ausbremsen kann oder diese höhere psychologische Hürde, über die wir gesprochen haben, bildet. Und es gibt eben auch einige Untersuchungen, die halt zeigen, dass sich solche Phänomene über die Zeit weg so verändern und auch in gewisser Weise subtiler werden, dass wir sozusagen in der Forschung immer ein bisschen dem nachkommen müssen, um dann auch die Fragen anzupassen und zu schauen, okay, wie können wir das denn überhaupt untersuchen? Wo finden wir das? Und jetzt aus meiner praktischen Erfahrung auch in dem Coaching-Bereich oder in der Beratung, wenn ich mit Frauen darüber spreche und ein Beispiel gebe, dann kriege ich immer ein Nicken auf der anderen Seite, kriege 3 Beispiele genannt, wo Frauen solche Erfahrungen gemacht haben. Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das eben man schon komplett abschreiben könnte, aber doch auch die Hoffnung so ein bisschen da ist, dass vielleicht der Effekt eben nicht so groß ist oder vielleicht eben am Zurückgehen da an der Stelle ist, weil sich das Führungsbild beispielsweise wandelt.
Ja. Was wir jetzt aber noch nicht gesagt haben, das sollten wir auf jeden Fall noch sagen, was denn diese Auswirkungen des Backlash-Effektes sind. Also wenn ich diese Rollenerwartungen verletze, also negative Reaktionen, aber was sind diese negativen Reaktionen? Da wissen wir ja zum Beispiel, es gibt ja diese spannende Heidi and Howard Studie, dass Frauen dann als weniger sympathisch wahrgenommen werden. Also es kostet ihnen ihre Sympathiepunkte.
Genau, das ist das Häufigste, aber neben Sympathie auch finanziell. Also zum Beispiel, es gibt ganz viel Forschung zum Verhandlungsbereich, also Thema Gehaltsverhandlung beispielsweise. Und wenn Frauen da eben sehr assertive, also durchsetzungsstark verhandeln und dann erzielen sie schlechtere finanzielle Ergebnisse als Männer. Und da spielt eben auch wieder dieser Backlash-Effekt eine Rolle, ja. Und daraus ergibt sich dann auch, okay, was kann man denn tun? Ja, also was, wie kann man das denn verhindern? Das ist ja dann vielleicht auch so die Frage. Und auch da gibt's Forschung dazu und jetzt zum Beispiel konkret bei Gehaltsverhandlungen kann eine Strategie sein, dass man Verhalten im Laufe des Gespräches beides zeigt. Also man zeigt man zeigt, dass man eine sympathische Ader hat und dass man warm und herzlich ist, indem man zum Beispiel einen sehr freundlichen Gesprächseinstieg macht und sich nach dem Befinden der Person gegenüber erkundigt. Und dann, wenn es um die Sache geht, dann sehr klar sein mit den eigenen Erwartungen. Und wenn es aber um ein Menschenthema, also diese menschliche Seite, dass man das zeigt. Das ist nicht fair, weil Frauen an der Stelle ja dann scheinbar irgendwie mehr Arbeit machen müssen, mehr leisten müssen und so. Ja, und deshalb auch da wieder mein Appell, okay, wo soll es denn hingehen? Zum Beispiel, dass Unternehmenskulturen, über die wir uns ja schon sehr viel heute unterhalten haben, eben so gestaltet werden, dass das Führungsbild so gestaltet wird, dass das ja, wir in einigen Jahren hoffentlich nicht mehr über diese Themen sprechen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist auch mein absolutes Lieblingsbuch, und da muss ich mich gerade mal rumdrehen zu meinem Bücherregal, ist von Iris Bonnet, ist eine Professorin in den USA, das Buch What Works. Und die halt auch ganz klar sagt, es bringt halt nicht wirklich viel, wenn wir unsere mentalen Modelle verändern. Also wenn wir, es ist natürlich gut, wenn man mal weiß, welche Wahrnehmungsverzerrungen haben wir und so weiter. Aber letztendlich lässt sich unser Gehirn, unsere Wahrnehmung doch immer wieder austricksen. Und deswegen ist es so wichtig, am Design zu arbeiten. Also zu gucken, wie formuliere ich Stellenausschreibung. Sie führt als eines der ersten Beispiele so die Orchestra Auditions in den USA an, wo man vorspielen musste und das dann hinter einem Vorhang gemacht hat. Und kennt man ja heute von The Voice, wo sich dann alle irgendwie umdrehen, und das einfach dafür gesorgt hat, dass da viel mehr Diversity dann in die Orchester gekommen sind. Also so als ein sehr herausragendes Beispiel für die Veränderung von Design. Ja, das kann ich nur, alle, die was verändern wollen, kann ich dieses Buch sehr, sehr ans Herz legen, weil sie schon auch viele sehr gravierende Beispiele hat, genau wie du sie gerade genannt hast, so was Gehaltsverhandlungen angeht und so weiter. Ja, okay, wow. Jetzt haben wir eine ganze Menge, im Englischen würde ich sagen, we covered a lot of ground. gibt es noch irgendwas, was ich hätte fragen sollen? Das frage ich mich mal gerne als in meinen Coachings, diese Frage. Gibt es noch etwas, das ich hätte fragen sollen? Gibt es noch etwas, das wichtig zu sagen wäre?
Ich glaube, wir haben viele spannende und hoffentlich hilfreiche Themen angesprochen. Mein Anliegen, was soll man aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, ist eben, schaut auf die Strukturen, auf die Prozesse, schaut auf die großen Themen wie Unternehmenskultur und egal in welcher Rolle, also als Führungskraft, natürlich ist man in einer Position, in der man sehr viel bewegen kann, aber auch alle anderen Teile einer Organisation. Ich glaube, der erste Punkt ist immer darüber zu sprechen, andere Personen zu suchen, die das auch so sehen, ins Boot holen. Das kostet viel, viel Kraft und ist natürlich auch dann immer neben der Arbeit für die meisten, außer die sowieso in HR für diese Themen verantwortlich sind. Aber ich glaube, dass das was ist, was am Ende für alle gut ist. Also da werden alle davon profitieren.
Ja, super. Und Mona, Selbstmarketing, das wollen wir hier natürlich nicht fallen lassen. Du bist ja auch freiberuflich tätig. wofür kann ich dich buchen? Mit was berätst du? Was sind so typische Cases? Ich verlinke dich natürlich mit der Universitätswebsite, aber auch über LinkedIn. Zu welchen Themen bist du ansprechbar? Zu welchen Aufträgen?
Also das eine wäre die Forschungsseite, wenn es Unternehmen gibt, die sagen, wir haben Lust, all diese Sachen zu anzuschauen. Wir sind offen für wissenschaftliche Befragungen in unserem Unternehmen. Das ist natürlich das eine. Und das andere auf der Beratungsseite, wenn es eben Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen am Thema Unternehmenskultur, wir wollen am Thema Prozesse und Strukturen, also wie müssen unsere Prozesse gestaltet sein, dass sie inklusiv sind, arbeiten, auch da gerne ansprechen, dann können wir schauen.
Und darf das Thema Diversity allgemein oder Gender Diversity, weil das eben...
Wie schon gesagt, inhaltlich habe ich jetzt... Genau, inhaltlich habe ich am meisten zum Thema Gender Diversity gemacht. Im Endeffekt sind aber die zugrunde liegenden Sachen meistens dieselben. Also wenn wir jetzt, Nora, du hattest dieses Beispiel mit dem Vorhang bei den Blind Auditions, das hilft natürlich für Gender, aber das hilft auch für alle anderen Diversity-Dimensionen, wenn man da die Blind Auditions macht. Und das kann man auch aufs Unternehmen übertragen. Ne? Also wenn ich jetzt im Recruiting-Prozess zum Beispiel das erste Screening der Stellenanzeigen mache, ohne Foto, ohne Geburtsdatum, ohne Name, sondern mir nur anschaue, welche Ausbildung, welches Praktikum, welche Berufserfahrung hat die Person, dann nehme ich da ganz viele Diversity-Dimensionen raus, ja.
Ja, okay, super. Ja, cool. Also wenn Unternehmen Lust haben oder also wirklich auch die Relevanz sehen, sich einfach mal ihre Prozesse auch mal anzugucken, da vielleicht auch ein Feedback dazu zu kriegen, sollten sie sich auf jeden Fall kontaktieren. Das ist ja, manchmal muss man ja auch einfach den Spiegel mal vorgehalten kriegen. Ja, Mona, danke für das tolle Gespräch. Ich habe mich da ganz doll drauf gefreut. Ich bin heute Morgen mit einer Erkältung aufgewacht und habe gedacht, ich habe mich so aus dem Bett rausgehievt, hatte da noch so ein Kind, was irgendwie meinte, sich mit mir meine Matratzenhälfte teilen zu müssen. Aber ich wusste, ich finde dieses Thema so spannend, dass egal welcher Umstände ich mich befinde, ich auf jeden Fall neugierig an die Themen rangehe und genauso war es. Also vielen Dank für deine, für die Vielfalt an Infos, die du hier reingebracht hast, die wirklich erhellend nochmal waren. Danke.
Danke dir.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Podcast oder dieser Folge eine Bewertung dalasst. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und diesem so wichtigen Thema viel mehr Leadership lernen können.